Wenn es um Zeit geht, geht es oft um unsere Lebenszeit, weil die Zeit wäre ja gar nicht relevant, wenn wir quasi unsterblich wären.
Herzlich willkommen zu der heutigen Folge Das Ende mit Jonas Geißler und Robert Stulle und mir, Ilan Siebert. Wir freuen uns, dich, Jonas, heute dabei zu haben. Für uns läuft die heutige Folge unter der Überschrift Das Ende und die Zeit. Und wir freuen uns, uns in der kommenden Stunde mit dir darüber zu unterhalten, was Zeit eigentlich ist für uns Menschen und ob Hunde das genauso sehen, wie wir damit umgehen, welche Formen von Zeit es eigentlich gibt und wie wir in Unternehmen als Coping-Strategien damit umgehen, dass es doch ein so interessantes Phänomen ist und sind in erster Linie sehr glücklich, dich zu Gast zu haben.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin gespannt, wie ihr eine Sendung anfangt, bei der ihr von Anfang an am Ende seid.
Genau, da sind wir sehr klassisch unterwegs, weil wir glauben, dass man sich besser mit dem Ende beschäftigen kann, wenn man weiß, worum es sich dreht. Und da du der Neue hier bist, würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen, was dich gerade rumtreibt und was ein bisschen dein Background ist.
Ja, ganz gern. Also zunächst mal lebe ich in München mit meiner Family. Wir haben 3 Kinder, meine Frau und ich. Und ich beschäftige mich viel mit der Familie. Also ich nehme mir viel Zeit für die Family und die Kinder. Wobei die Große ist jetzt auch schon 18, also da ändern sich die Zeiten so ein bisschen und auch die ganze Familiendynamik. Das kriegt gerade so ein bisschen WG-Stil wieder, was ich sehr angenehm finde. Und beruflich mache ich seit fast 20 Jahren das, was man so Weiterbildung, Lernen, Entwicklung, Beratung, Coaching nennt. Das sind ja alles irgendwelche tollen Füllwörter. Ich bin irgendwann mal zu dem Punkt gekommen, dass ich eigentlich Zeiträume gestalte, dass das mein Job ist. Zeitraumgestalter. Für Dinge, die sonst im organisationalen Alltag nicht so Raum und Zeit finden und Gespräche wahrscheinlicher zu machen, die sonst eher unwahrscheinlich sind. Das ist quasi meine Profession und das kriegt dann verschiedene Labels aufgeklebt, aber ich begleite eben Organisationen ganz unterschiedlicher Art in Veränderungsprozessen und mache auch viel zum Thema Zeit, manchmal implizit, manchmal explizit. Und da schreibe ich auch dazu und halt Vorträge und so weiter. Also das ist so ein bisschen mein Kernthema, das ich eben über meinen Vater geerbt habe. Der hat sich damit viel beschäftigt, also als Wirtschaftspädagoge, weil da gibt's quasi einen Dauerzeitkonflikt. Die Pädagogik sagt, wir müssen quasi Zeit beim Lernen gut verlieren. Und die Ökonomie sagt, wir müssen immer Zeit gewinnen und sparen. Und so kam er auf das Thema und irgendwann habe ich das übernommen.
Sehr schön. Als du angefangen hast, dich mit Zeit zu beschäftigen, wann war denn das erste Mal, dass dir das Ende über den Weg gelaufen ist?
Das Ende, also so ganz explizit formuliert, war eines so, woran ich mich erinnere. Es gab sicher auch, also über die Kindheit können wir vielleicht gleich nochmal nachdenken, aber das, was jetzt so oben aufliegt, war die Abschiedsvorlesung meines Vaters an der Uni. Und er hat sich ja nun von Berufswegen viel mit Ende und Abschied beschäftigt und diese Abschiedsvorlesung, die war sehr unterhaltsam und irgendwie auch ich habe schon gemerkt, das ist ein biografischer Moment und da ging es explizit um das Ende und das Aufhören und das Schlussmachen, um das Terminare. Und dann als Kind erinnere ich mich natürlich an viele, das Ende der Sommerferien und dieses leicht schmerzliche Gefühl, dass erstens der Sommer aufhört, das trage ich bis heute in mir. Ich kenne immer noch diesen Blues, dieses Gefühl, so der Sommer ist vorbei, die letzten heißen Tage waren und jetzt fängt der Herbst an, den ich an sich schön finde, aber der Winter, der darauf folgt, mit dem habe ich so ein bisschen meine Probleme. Und das ist so ein Ende, was ich aus der Kindheit gut kenne, das Ende des Jahres und dieses Silvester ist auch irgendwie ein ganz eigenes, mit einem ganz eigenen Gefühl gekoppelt, was ich aus meiner Kindheit kenne. Und das Ende der Kindergartenzeit kann ich mich auch gut erinnern. Ich habe meinen Kindergarten sehr genossen. Das war so ein Alt-68er-Ding hier in München im Uni-Kindergarten. Sehr frei, sehr antiautoritär und dann kam ich in ein autoritäres bayerisches Schulsystem und dieser Übergang war sehr schmerzlich. Zitat, am ersten Schultag, meine Eltern fragten mich, wie es war, und ich sage, ja, war okay, aber morgen gehe ich nicht mehr hin.
Krass. Ja, diese generellen Enden haben wir ja auch oft, wir erleben die im Moment, aber haben nicht auf dem Radar in dieser Sekunde, dass es tatsächlich das Ende war. Also wie oft betritt man dann tatsächlich einen Raum und sagt, das ist das letzte Mal, dass ich hier drin war? Oder das letzte Mal, dass ich in diesem Auto gefahren bin? Oder das letzte Mal, dass ich hier diese Leute begrüßt habe in meiner Rolle als, was ich eben dann für eine Rolle habe? Meistens machen wir das und wir haben schon so ein Gefühl dafür, das könnte jetzt dann so ein Abschluss sein, oder wie du sagtest, ein biografischer Moment. Aber das kommt irgendwie erst später, das Bewusstsein. Ah, das war ja das Ende.
Ja, aber ich versuche genau das. Also ich habe ja auch eine lange gruppendynamische Ausbildung und da geht es natürlich auch darum, wie fängt man Gruppen an oder wie fangen Gruppen an und wie hören sie auch auf. Und so, bei so Seminargruppen mache ich das schon bewusst. So, wenn es dem Ende zugeht, so zu sagen, die Gruppe und diese Konstellation und das, was jetzt emergiert ist in diesem Zeitraum, hört jetzt auf und so wird es nicht mehr sein. Das ist ein Ende. Und
Ja.
gleichzeitig ist es dann natürlich schön zu schauen, was man mit diesem Ende dann anfangen kann.
Und dann gucken alle ein bisschen betroffen, weil das Ende ist ja doch immer noch mit dem Gefühl schade. Irgendwie ein bisschen Wehmut. Schade. Also alle sind froh. Zum Glück ist dieser Tag jetzt zu Ende, aber auch schade.
Es
Und,
ist eine Ambivalenz, ne? Wie am Anfang auch. So eine Mischung aus Freude und Furcht vor, also vor allem Anfängen jetzt mal in Gruppen. Da gucke ich halt häufig drauf, in kleineren Gruppen so zwischen 4 und 20 Personen, also Kleingruppendynamik. Es gibt ja dieses Lied, ne? Winter Ade, scheiden tut weh, aber dein Scheiden macht, dass mir das Herzen lacht. Also das ist, das zeigt ganz schön diese Ambivalenz am Ende. Und dann gibt es ja ganz viele Rituale, um das Ende erträglicher zu machen. Meistens tauscht man irgendwie Telefonnummern oder irgendwelche LinkedIn-Profile aus und also ja, und schafft sich sofort quasi ein, es geht doch noch irgendwie weiter und man trifft
Ja.
sich und man bleibt in Kontakt und so. Das sind so die üblichen Rituale
Ja.
am
Man sagt
Ende
dann,
von Gruppen.
du bist doch auch in München, da müssen wir uns unbedingt mal zum Kaffee treffen. Und dann wird das Ende erträglich, obwohl man weiß, dass man es nie machen wird.
Ja.
Was begeistert dich denn am Umgang mit diesem Thema Zeit und dadurch ja natürlich auch Enden so dolle? Was ist die Neugierde, die du dort hast?
Also es ist im Endeffekt ja eine Beschäftigung mit dem Leben. Wenn es um Zeit geht, geht es oft um unsere Lebenszeit, wenn wir auf Menschen, soziale Systeme schauen, weil die Zeit wäre ja gar nicht relevant, wenn wir quasi unsterblich wären. Nur das eigene Ende macht die Zeit so interessant und spannungsreich. Und ich finde das Thema spannend, weil es irgendwie jeden und jede betrifft. In unterschiedlicher Form, so auch mich. Und es geht quasi von einer lebensphilosophischen Ebene oder zeitphilosophischen Ebene hin zu sowas ganz Pragmatischem. Was mache ich heute, was mache ich heute nicht? Und dieser Spannungsbogen, den finde ich so toll. Und also, dass ich quasi selber mich daran üben kann, was ich so verzapfe oder versuche zu verzapfen. Und auch daran scheitern kann, weil das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Und mein Erkenntnisniveau liegt auch über dem Umsetzungsniveau und das ist auch okay so. Und ich kann aber Sachen ausprobieren.
Ja.
Manchmal grandios dran scheitern und oft aber auch nicht.
Vielleicht ist es ja auch das große Dilemma des Lebens, dass wir uns eigentlich vor dem Ende, das graust uns. Der Tod ist erstmal nicht, worauf man sich freut. Und trotzdem macht ja nur das Ende des Lebens wertvoll. Also ein Leben ohne Ende, manchmal gibt es ja auch diese Idee von Unsterblichkeit, aber ein Leben ohne Ende wäre für mich zumindest ein Horror, ein Graus. Es scheint, als würde das Ende erst überhaupt den Sinn reinbringen ins Leben. Wenn ich jetzt Jahrtausende einfach so weiterleben würde, wäre irgendwie alles egal. Für mich zumindest. Wie siehst du das?
Gibt es ja ein sehr schönes Zitat von Konfuzius zu diesem Ende, was eigentlich das total auf den Punkt bringt. Und der sagt, wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, sobald wir realisieren, dass wir nur eins haben. Und so kann eben die Beschäftigung mit dem Ende, und ich habe tatsächlich auch schon Seminare zum Thema Tod und Ende und Aufhören gegeben, weil uns das Ende natürlich viel über das Leben sagen kann und über die Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Und wir Menschen sind ja in der Lage, uns auch ein Ende zu imaginieren und mal von dort her zu denken,
Ja.
um nicht erst auf das Ende warten zu müssen, um irgendwelche Schlüsse fürs Leben zu ziehen, was ja dann fast vorbei ist.
Es gibt ja
Und
diese
das kann nur
Frage,
auch,
Sorry, ja. Es gibt ja diese Frage, was würdest du zu dieser Person sagen, wenn du wüsstest, das ist das letzte Mal, dass ihr euch sprecht? Ist es so eine Fragestellung, wo man sich dann auf einmal mit dem Ende, es könnte sein, dass einer von uns irgendwann nicht mehr da ist, wo man auf einmal in diesem Licht, das ist praktisch der Konfuzius-Spruch, den du gerade zitiert hast, in dem Licht des Erkennens des Endes auf einmal eine ganz andere Denke und eine andere Kommunikation möglich wird.
Ja, und ich bin jetzt kein Befürworter, dass man die ganze Zeit immer mit dem Ende im Nacken durch seinen Tag rennt. Das wäre auch wieder ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Aber sich ab und zu, also es komplett auszublenden, halte ich auch für verkehrt, sondern sich ab und zu mit dieser Tatsache zu beschäftigen. Und Mai, es gibt ja auch ganz schöne Bücher dazu. Also bekannt geworden ist hier Oliver Berkman mit dem Buch 4000 Wochen, der im Grunde lange Zeit, der ist Kolumnist des Guardian und hat lange Zeit so eine Kolumne, wo er lauter so Life-Hacks und Optimierungsstrategien ausprobiert hat. Und irgendwann kommt er zu dem Ende, vergiss es, ja. Also es geht eigentlich nur über die Akzeptanz der eigenen Limitierungen. Und man wird es nie schaffen. Man ist natürlich irgendwann am Ende, aber dieser Berg, den wir häufig vor uns haben, der geht nicht zu Ende.
Haben wir schon eine gute Viertelstunde gesprochen und wir sind schon gefangen in dieser Idee von Zeit ist einfach was läuft. Also wir haben heute und dann gibt es die Zukunft hinter uns, die Vergangenheit. Und das ist unsere Perspektive auf Zeit, aus der wir argumentieren. Insbesondere bei dem 4000-Wochen-Ansatz ist immer die Idee, okay, wir haben noch so Wochen, die wir abhaken können nach vorne und Wochen, die wir schon abgehakt haben nach hinten. Gleichzeitig ist meine Idee von Zeit, dass wir auch andere Zeiten kennen, anderen Umgang mit Zeiten, dass wir eine Idee von Zyklus haben, dass wir zwar Chronos haben, also diese ablaufende, nach vorne laufende Zeit, aber auch Kairos, also so eine Idee von die Zeit des richtigen Moments, dass wir einen Rhythmus haben und einen Takt, der muss aber nicht derselbe sein. Also was mich total interessieren würde, ist, wenn du auf uns als Gesellschaft guckst in Deutschland, wie gucken wir eigentlich auf Zeit allgemein? Was ist diese Idee neben dem, okay, man wird geboren und dann stirbt man und dann füllt man die Zeit dazwischen? Was sind andere Sichtweisen, die du spannend findest, die du erfahren hast?
Also die Sichtweise, die du gerade beschrieben hast und mit der wir hier auch gestartet sind, die ist natürlich bei uns sehr präsent. Also diese lineare chronologische Zeit, die Griechen hatten eben den Chronos dafür, den Ablauf. Und was natürlich, wenn man mal genau hinschaut, sind ja im Leben die Zeiten, die wirklich zählen, genau die, die wir dann nicht zählen. Also wo wir eben nicht in die Chronologie gucken, sie mit der Uhr messen, pünktlich sind und so weiter, sondern eher, wo wir das Gefühl haben, wir gehen in der Zeit auf. Und die Zeit spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Dann wird es interessant, weil wir dann mit Dingen beschäftigt sind. Und dafür gibt es auch verschiedene Begriffe, die eher Richtung Flow gehen oder Richtung Resonanzmomente, die einfach, das weiß man so, also wir Menschen haben halt als lebende Wesen, autopoetische Systeme, ein Bedürfnis nach Resonanz mit anderen Dingen, weil die erste sinnliche Erfahrung, die wir als Lebewesen machen, eben das Eingebettetsein in den Körper der Mutter ist. Und das ist ein erstes Resonanzphänomen. Und Resonanz ist immer eine Antwortbeziehung mit meiner Umwelt. Also ich bin quasi nicht allein, ich bin nicht entfremdet, sondern ich rufe raus und es kommt was zurück oder es kommt was auf mich zu und ich lasse mich berühren und anrufen. Und das kriegt dann nichts Lineares mehr, weil wir dann auch merken, dass zum Beispiel die Zeit gefühlt viel schneller vergeht in so einem Moment im Erleben und in der Rückschau dehnt sie sich aber beispielsweise, weil wir in solchen Resonanzmomenten häufig das Gefühl von Selbstwirksamkeit haben. Also und? Das Gegenteil wäre ein Tag, wo ich so durchstolper und am Ende nach 8 Stunden oder 10 Stunden oder 14 Stunden mich frage, was habe ich heute eigentlich gemacht? So, ich weiß das gar nicht mehr.
Sind diese Resonanzmomente nicht gerade auch die, wo wir überhaupt nicht mehr an das Ende denken?
Ja, nee, dann sind wir im Jetzt. Also dann ist das, was wir, dann erleben wir das ja eigentlich das Einzige, was wir haben, nämlich jetzt. Das ist ja das Einzige, über das wir im Grunde verfügen können. Und wir füllen dieses Jetzt halt häufig quasi mit einer ungewissen Zukunft oder einer vergangenen Vergangenheit. Und wenn wir eine Jetzt-Erfahrung machen, erleben wir das, was jetzt ist. Und das dazu muss ich nicht immer nur im Lotussitz meditieren, sondern das kann ich bei ganz vielen, auch ganz alltäglichen Dingen, kann ich beim Bügeln haben oder beim Kochen oder in einem Gespräch oder beim Musik hören oder musizieren und so weiter. Da sind wir eigentlich in dem Moment einer Nichtzeitlichkeit, in dem wir das wahrnehmen. weil das ist ganz gut untersucht, der Marc Wittmann von der Uni Freiburg, das ist ja der bekannteste Zeitempfindungsforscher, Psychologe. Und so eine Kernerkenntnis aus der Zeitempfindungsforschung ist, wenn ich auf die Zeit achte, vergeht sie im Erleben langsamer. Also das kennen wir alle, wir sitzen im Wartezimmer beim Zahnarzt und schauen ständig auf die Uhr und haben das Gefühl, wie ein Kaugummi dehnt sich diese Zeit. Und das kann man aber jetzt nicht machen, wenn man quasi in so einem Flow-Moment ist und sagt, ja, dann schaue ich halt parallel die ganze Zeit auf die Uhr, damit der länger anhält. Aber das funktioniert nicht. Weil ich bin ja quasi dann durch das Schauen auf der Uhr, wenn man so wie immer auf die Meta-Ebene, und damit mache ich quasi das Erleben.
Ja, es ist spannend. Also Flow-Momente brauchen ja eigentlich einen Rahmen, der erstmal weit gesteckt ist zeitlich. Wenn ich weiß, ich habe jetzt eine Viertelstunde, dann komme ich nicht in ein mich abkoppeln von der Zeit, weil das ist zu kurz. Ich kann gar nicht dran denken. Aber wenn ich weiß, ich habe den ganzen Tag, dann kann ich in so einen zeitlosen Zustand kommen.
Da bin ich mit diesem Flow-Begriff auch gar nicht so zufrieden. Ich würde mich da eher auf Hartmut Rosas Resonanzbegriff oder seine Definition davon, weil Resonanz kann sehr schnell sein. Ich bin in der U-Bahn, alle glotzen in ihr Smartphone und meine Augen treffen ein anderes Augenpaar und jemand schenkt mir ein Lächeln und es berührt mich und ich sage, wow, danke, you made my day. So, das ist auch ein Resonanzmoment. Da muss ich nicht stundenlang mich in irgendwas vertiefen. Es kann sehr schnell gehen. Ein Lied, was mich mitnimmt, ein Geruch, den ich aufnehme und sage, boah, das riecht genau wie die Sonnenmilch, die ich mir im letzten Urlaub am Strand immer hatte. Und zack, bin ich kurz an diesem Strand. Das ist ein Resonanz. Also, und da brauchst gar nicht so viel Zeit, sondern eher eine Offenheit, sich berühren zu lassen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Eigenschaft für Resonanz.
Und das heißt, du sagst, es gibt eigentlich gar keine Rahmenbedingungen, die so wichtig sind dafür, dass man in so einen Resonanz- oder Flow-Moment kommt. Wenn ein Ende definiert ist oder nicht davor, ist es nicht so wichtig, um in den Flow zu kommen oder in diesen Resonanzmoment.
Naja, also wenn ich irgendwie wahnsinnig mit irgendwas beschäftigt bin und Berührungen, die an mich heranbrannten, halt gar nicht wahrnehme oder sie sofort als Störung rausfilter, dann, weil es ist ja, ich bin ja nicht sehr autonom in so einem Moment der Resonanz. Ja, also ich reagiere auf etwas oder sende, ich kann ja auch was aussenden und schauen, ob jemand anders damit in Resonanz geht. Aber das wesentliche Element, also es sind ja so verschiedene Stufen, ich werde berührt, dann gibt es eine anverwandelnde Transformation, die ich gar nicht so unter Kontrolle habe. Ja, das Lächeln, was ich geschenkt kriege, was mich irgendwie berührt oder rührt oder vielleicht traurig oder freudig macht, das ist ja ein Transformationsaspekt, wo ich gar nicht weiß, wo komme ich danach mit diesem Lächeln hin? Und das Ganze ist unverfügbar. Das ist quasi gerade das Spannende daran. Ich kann Resonanz nicht garantieren, ich kann sie nicht erzwingen, ich kann sie nicht reproduzieren, sondern es ist wie die Muse, die kommt und küsst mich oder halt auch nicht. Und ich kann immer vielleicht den Weg etwas ebnen dafür, indem ich mich öffne und vor allem auch mein Herz öffne für solche Berührungen, aber ob das nur klappt oder nicht, bleibt unverfügbar. Und das ist ja gerade das, vielleicht auch das Spannende an Endsituationen, dass sie zu einem Teil auch unverfügbar sind. Und der Rosa sagt ja so schön, wir sind als moderne Menschen eigentlich immer in diesem Spannungsfeld zwischen diesem Unverfügbaren, was eigentlich das ein Teil des guten Lebens ist, und dem Verfügbarmachen der Moderne. Also noch mehr Zeug in Reichweite bringen, noch mehr Optionen, noch mehr Möglichkeiten und so weiter. Und das ist unser großes Spannungsfeld. Und durch dieses Verfügbarmachen, sofort, Robert, also auch die Uhr hat so die Zeit verfügbar gemacht. Und wir können sie messen und da entsteht häufig so ein aggressives Verhältnis zur Zeit. Und das drückt sich durch unsere Sprache aus. In den Griff kriegen, schauen, dass man sie nicht verliert. Manchmal muss man sie sogar totschlagen, die Zeit und so weiter. Das ist so die Verfügbarkeitsrhetorik.
Ja, cool. Zeit totschlagen, genau. Es ist ja auch manche Dinge, die kommen auf uns zu und dann sind wir offen dafür und merken es oder nicht. Und andere Dinge haben wir ganz selbst in der Hand, die wir selber gestalten. Du hast dich ja vorher als Gestalter von Zeiträumen auch beschrieben. Was sind denn gute Gestaltungsmittel sowohl für den Start als auch für das Ende von Zeitabschnitten in deiner Erfahrung?
Du meinst jetzt so in meiner Arbeit, also ja, wo es viel um Gruppen und sowas geht?
Ja.
Naja, also für Gruppen würde ich vorschlagen, sie so zu starten, wie die Soziodynamik in Anfangssituationen ist, nämlich gar nicht so sehr oben im Hirnstübchen, vor allem wenn die Fremdheit in der Gruppe groß ist. Das ist schon mal ein, wenn sich die Leute alle kennen, dann hat man ja quasi schon angefangen. Aber wenn die Fremdheit groß ist, also dann ist es ein kleiner Wiederanfang. dann kann man vielleicht mal sagen, so, wie bin ich denn eigentlich gerade da? Also dann kommen schon so ein bisschen diese klassischen Check-in-Fragen. So, wie geht's? Und das ist jetzt gar nicht so kognitiv gefragt. Oft ist ja so, wir haben nicht viel Zeit, wir müssen gleich inhaltlich loslegen. Aber in Anfangssituationen, und das habe ich wirklich in vielen Seminaren erlebt, wo fremde Leute zusammenkommen und wir geben denen so Fragen, um in Kontakt zu kommen. Und am Ende weiß aber überhaupt niemand mehr die Fragen. Also die Inhalte werden sich am Anfang nicht gemerkt, weil die Energie ist eher, wer sind die anderen? Passe ich hier rein? Worum geht's hier aber nicht so sehr inhaltlich, sondern eher sozial? Das ist so ein bisschen das Phänomen, jemand schüttelt euch die Hand, sagt den Namen und ihr habt ihn sofort wieder vergessen. Weil die Energie ist da woanders. Also das ist eher ein unbewusster Prozess, quasi das Auschecken, so, wer ist denn das eigentlich gerade und ist mir die Person sympathisch? Oder, also ist es eigentlich ein Prüfen, wie kann ich jetzt gerade hier sein? Muss ich gewisse Anteile meines Selbst irgendwie verstecken, um hier Anschluss zu finden? Oder ist es hier eine offene Runde? Wie sicher ist der Rahmen, in dem ich mich befinde? Und das kann man am Anfang ganz schön, indem man vor allem, wenn Fremdheit da ist, die Leute in Kontakt bringt. Und auch dann Smalltalk ermöglicht und so, ach, du hast auch einen Hund, na, welchen Hund hast du denn? Und dann fangen die Leute an, in Kontakt zu gehen. Das kann ich ja fördern und auch ein bisschen beschleunigen. Und am Ende ist es wichtig, und das kann ich auch, mache ich viel mit Führungskräften, weil wir sind ja häufig eben einfach in Situationen unterwegs, wo die völlig endlos sind, wo Leute gar nicht mehr wissen, in welchen Projekten bin ich eigentlich jetzt noch und ist es schon vorbei oder ist der Milestone schon erreicht oder wo stehen wir denn da eigentlich gerade? Über Rituale Abschlüsse zu markieren und auch auf Wirksamkeit hinzuweisen. Das ist dann häufig auch ein Zeitraum für Wertschätzung, weil häufig die Gefahr ist, dass ein Ende so ausfranst und man hat jetzt irgendwie ein Jahr zusammengearbeitet und dann wird es so unwürdig. So einer nach dem anderen fliegt aus dem Projektteam oder ist schon gar nicht mehr drin oder schleicht sich langsam raus und dann kriegt es so ein bisschen dieses Gefühl, naja, der Letzte macht das Licht aus und schmeißt einen Schlüssel über den Zaun und das war's dann. Und da kann ich nur also darauf achten, sich fürs Ende Zeit zu nehmen und auch wieder mehr Struktur anzubieten. Auch in Teams, die sich gut selbst organisiert haben, braucht es wieder mehr Struktur am Ende.
Das finde ich eine spannende Frage, weil es, und das haben wir eben schon ein, zwei Mal berührt. Auf der einen Seite brauchst du Struktur und brauchst irgendwie einen geplanten Ansatz, um mit dem Ende umzugehen. Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir spüren, wenn etwas vorbei ist? Ich sage nicht immer, dass wir drauf hören. Das ist nicht die These, die ich in den Raum stellen will. Aber egal, ob ich in einem Stück bei einem Orchester sitze, in der Philharmonie, wenn es vorbei ist, manche klatschen dann sehr schnell. Ich habe das Gefühl, das Stück geht weiter, selbst wenn der letzte Ton schon ausgeklungen ist. Und dann gibt es noch diesen Moment und man spürt, ah, jetzt ist es vorbei. Aber da ist ein Zwischenraum. Oder in manchen Meetings, und wir versuchen das innerhalb dieses Podcasts auch, dass wir nicht sagen, okay, wir machen einen Podcast, der dauert 45 Minuten. Sondern wir sagen, ja, der dauert irgendwas zwischen 40 und 70 Minuten. Und wenn es irgendwie so ist, dass der 90 Minuten braucht, dann ist es so in einem naiven Vertrauen darauf, dass wir merken, wann das Ende ist.
Ja, und das, also ich glaube, da glaube ich auch dran, dass Leute das merken, wann ist es eigentlich vorbei, wann reicht's, wann passt es. Und das heißt aber noch lange nicht, dass sie darauf hören, weil es vielleicht eher der soziale Code besagt, es darf nie zu Ende gehen, always on, always beta und so weiter. Also wir müssen eigentlich immer unterwegs sein. So dieses, das Ende hat ja in einer Non-Stop-Gesellschaft eher häufig so ein bisschen Geschmäckle.
Ah, Non-Stop-Gesellschaft, das ist ja auch ein sehr, sehr schönes Wort. Eine Gesellschaft, die kein Ende kennt, wo es immer weitergeht. Da stecken wir eigentlich voll.
Ja, die kennt eigentlich nur ein Ende, wenn es sich halt kapitalisieren lässt. Wenn irgendwie sich Geld draus machen lässt, ja. Dann, oder es ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber ja, also dann wird das Ende verfügbar gemacht und irgendwie kommerzialisiert. Heißt dann, gibt es ja verschiedene Begriffe dafür, also geplante Obsoleszenz ist, wenn man so will, auch ein geplantes Ende, mit dem ich meinen Umsatz steigern kann, weil die Glühbirne halt eher kaputt geht oder die Waschmaschine. Aber ich glaube, Ilan, du wolltest auch nochmal so ein bisschen auf dieses Thema Rhythmus raus, kann das sein? Und dieses Thema, was wir davor auch hatten, so mit dem Gott des rechten Augenblicks, mit dem Kairos. Und da arbeite ich auch manchmal mit einem Modell, was hier so von diesem Syst-Institut in München kommt. Matthias Wager von Kibet hat es so mit beschrieben. der nennt es Zeitkanalarbeit und der unterscheidet so zwei Hauptzeitkanäle, in denen man unterwegs ist. Der schon gesagte, eher lineare Zeitkanal, den nennt er ITER. Also wir sind jetzt einen Schritt weitergekommen, wir werden die Dinge Schritt für Schritt abarbeiten. Das sind wär so Sprachgebrauch für diesen linearen Zeitverlauf. Und eben, er nennt das Flux oder das wäre der Kairos. Also wir sind quasi im Fluss der Zeit und die Zeit kommt auf uns zu. Also wir werden die Dinge erstmal auf uns zukommen lassen oder ein schauen wir mal, dann sehen wir schon. Oder das wäre so ein bisschen vielleicht eher aus dem, da gibt ja diesen bayerischen Dreisatz, ja, der eher vielleicht eben aus der katholischen Ethik entspringt und nicht so diese preußisch-protestantische Ethik, der heißt, erst der mal nix und dann schauen wir mal und dann werden wir schon singen. Also das wäre so ein, und es tatsächlich aktualisiert sich das, glaube ich, manchmal, das ist halt dieser Impuls des Aktionismus, der, glaube ich, auch in manchen Situationen, wo es irgendwie um Zeit des Geld geht, häufig verfehlt ist. Es ist jetzt aber ein bisschen schwer, da Aussagen zu machen, wann was passt.
Naja, und trotzdem will ich dich noch nicht so schnell vom Haken lassen. Wie kann man damit gut umgehen? Also Robert und ich arbeiten ja auch beide als Berater und sind häufig in Workshop-Settings mit Teams oder größeren Gruppen auch. Und mein Eindruck ist, dass das Gespür für das Ende eigentlich keinen Platz hat in Organisationen. Es gibt vereinzelt Führungskräfte, die so Intuitionswesen sind, die sagen, nee, ich spüre, dass das jetzt vorbei, das ist durch, ob das über ein Produkt ist oder eine Zusammenarbeit oder you name it. Und ich frage mich manchmal, was es braucht, damit man nicht die Struktur und die geplanten Enden abschafft. Ich bin ja froh, wenn es überhaupt sowas wie ein Review und ein wir gehen nochmal zusammen essen am Projektabschluss gibt, weil das auch würdige Enden gestalten kann. Und dennoch, und die Frage ist, kann man auch mir selber stellen, aber finde ich es total legitim zu sagen, aus einer Zeitperspektive, wann sind Dinge eigentlich vorbei? Und wie nehme ich das wahr? Und da wäre ich neugierig, ob du daran arbeitest, ob du versuchst, die Leute zu schulen, ob du die Perspektive versuchst zu erweitern. Das ist eben, wie von Kibet sagt, mit dem Flux-Zeitpunkt oder dem Kairos-Zeitpunkt eben auch dieses andere Zeitverständnis gibt, das ich zumindest in meiner formalen Bildungskarriere wenig kennengelernt habe.
Ja, wir haben gelernt, es ist vorbei, wenn halt nach 45 Minuten die Schulglocke klingelt und das nächste losgeht. Das ist ja quasi das Taktmodell.
Zeugnis in der Hand ist, ja, genau.
Das ist der Takt. Ob ich das kapiert habe in der Zeit oder noch Lust hätte weiterzumachen oder schon vor 30 Minuten keinen Bock mehr gehabt habe und abgeschaltet hätte, spielt da alles keine Rolle. Also das sind ja quasi die Standardisierungsanforderungen, die da an uns gestellt werden. Eigentlich einen hochrhythmischen Gegenstand, nämlich Lernen, in ein taktförmiges Korsett zu pressen. Ich nenne das so für mich, weil ich bin ja in einer ähnlichen Situation. Ein Seminar fängt an und hört auf und hat eine gewisse Uhrzeit. So, das ist der Takt. Das versuche ich nicht zu verteufeln, sondern eher so als Synchronisierungs- und Orientierungspunkt zu nehmen, dass auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man irgendwie um 9 startet und um 9 auch die Leute da sind. Das ist schon ganz praktisch. So, und dann mache ich auch einen Plan, aber dann versuche ich halt nicht dran kleben zu bleiben, sondern dann rhythmisch zu werden und zu gucken, was brauchst denn eigentlich gerade und was sucht seinen Weg. Und dann geht halt der Tanz los. Also so eine Mischung aus, zu gucken, was ist gerade angesagt und was braucht's. Und irgendwann muss man natürlich auch wieder aufhören und auch eine gewisse Verbindlichkeit hinkriegen. Da habe ich so einen gewissen Ehrgeiz, das hinzubekommen. Also ich fange tatsächlich sehr pünktlich an und ich höre also wirklich in 95% aller Fällen sehr pünktlich auf. Und da drin war aber Zeit für Rhythmus. Das ist mein Anspruch. Und wenn du hast jetzt gefragt, woran erkenne ich das? Und das ist tatsächlich, es ist ein Gespür, was ich, glaube ich, über die Jahre entwickelt habe, was so, sich wahrscheinlich speist aus sowas wie Lesen von Körpersprache. Also sind die Leute irgendwie noch engagiert? Haben die noch Lust? Selbstwahrnehmung? Laber ich die gerade zu? Hört mir eigentlich noch jemand zu? Sind die noch in Resonanz? Aber auch so ein Wissen um, okay, alle 75 bis 90 Minuten muss man mal ein kleines Päuschen machen und so weiter. Also das wäre so das Gemisch da draus.
Ja, super spannend, also dieses Gefühl dafür zu kriegen, wann ist jetzt der gute Moment oder wann braucht noch etwas mehr Zeit und wann ist es zu Ende? Wir haben ja viel mehr Sensorik generell als Organismen. Also wir können ja riechen, hören, sehen, spüren, alles wahrnehmen. Und manchmal habe ich das Gefühl, in der Businesswelt blenden wir ganz viele von der uns zur Verfügung stehenden Sensorik aus, weil wir einfach getrieben sind, getaktet bei einer vorgefertigten Agenda und achten dann nicht mehr auf den Flow, die Energie, die Trägheit, die Geschwindigkeit, die Inspiriertheit, die man aus den ganzen Punkten ablesen kann. Ich habe mal so eine tolle Geschichte gehört, wie Hunde Zeit riechen können. Und die werden dann, die wissen, wann ihr Herrchen oder Frauchen wieder zurückkommt, weil einfach im Lauf der Zeit, dass der Hund alleine in der Wohnung ist, die Dichte der Hautpartikel des Menschen abnimmt. Und der Hund kann praktisch riechen. Jetzt ist es ungefähr 6 Stunden her, dass mein Herrchen oder Frauchen weggegangen ist. Und mich inspiriert es so zu schauen, was haben wir als Menschen noch für Sensorik, die wir gar nicht bewusst, sondern irgendwie unbewusst haben und merken, ich glaube, jetzt ist die Luft raus, ich glaube, jetzt brauchen wir einen Break oder ich glaube, wir brauchen jetzt noch eine halbe Stunde länger und können nicht einfach nach der Agenda zum nächsten Punkt weitergehen. Diese Sensorik, die könnten wir vielleicht ein bisschen mehr
hochbauen. Genau, und ob das jetzt irgendwelche, keine Ahnung, vielleicht riechen wir ja auch unbewusst irgendwas, aber da kenne ich mich zu wenig aus, also da kann ich jetzt einfach nichts dazu sagen, aber es ist so ein Gespür, so jetzt, hey, das ist gerade spannend, eigentlich bräuchte eine Pause, aber so jetzt ist, also merkt ihr das Bitzeln, lasst uns weitermachen.
Hast du schon mal gesagt, so Leute, ja. Ich schenke euch jetzt eine Stunde, wir machen heute eine Stunde früher Schluss und diese Stunde...
Ja, das mache ich regelmäßig, quasi als Überraschung, um auch mal zu erfahren, und das können wir übrigens jetzt, am Wochenende werden ja die Uhren umgestellt, da kriegen wir diese Stunde geschenkt, die uns im Frühjahr geklaut wurde, und dieser Tag wird 25 Stunden haben, und da können wir genau selbiges auch als Kollektivexperiment mal ausprobieren, weil viele wünschen sich ja so eine Stunde mehr. Und das mache ich manchmal in Seminaren auch, wenn das 2 Tage geht und am ersten Tag ist bis 17 Uhr geplant, dann höre ich um 16 Uhr auf und sage so, jetzt habt ihr eine vollkommen freie Stunde. Schaut doch mal. Also was ist der erste Impuls? Ich versuche die dann schon ein bisschen zu sensibilisieren. Was ist der erste Impuls, was ich mit dieser Stunde mache? Vielleicht kann ich den einfach mal stehen lassen, gucken, was kommt als zweiter Impuls. Dann die Sehnsucht reinholen. Worauf hätte ich eigentlich Lust? Was vermisse ich sonst immer? So, und dann vielleicht eine Entscheidung treffen, diese Stunde mal anders zu verbringen.
Weil sie geschenkt ist.
Weil sie geschenkt ist.
Ja. Zeit for free.
Also.
Schön. Yeah. Wenn wir noch einmal auf die Ebene darüber gucken, also jetzt reden wir gerade über Workshops und über Projekte. Ich finde es auch spannend für Karrieren und oder ganze Unternehmen. Und wir sagen da ja auch gerne, ja, meine Zeit ist jetzt vorbei hier. Also es gibt Leute, die das sagen. Ich frage mich manchmal, ist das wirklich, ist das Kairos, der da gemeint ist? Ist das die Zeit, die vorbei ist? Oder was ist eigentlich vorbei und wofür nutzen wir die Zeit vielleicht auch als Ausrede?
Weiß gar nicht, kriege ich gerade gar keine Resonanz dazu. Vielleicht kannst du es nochmal einmal ein bisschen umschreiben oder vertiefen.
Also in Workshops gibt es ja manchmal Leute, die sagen ja, okay, der Block ist jetzt durch, jetzt auf 1,5 Stunden geplant gewesen, jetzt gehen wir zum nächsten. Also gar nicht in so einer zwangsläufigen Resonanz oder als Ausflucht vor dem Thema, das eigentlich da gerade vielleicht lauert. Genauso wie bei Karrieren merke ich manchmal, wenn Leute es nicht mehr so gestaltet kriegen, wie sie das möchten, sagen sie manchmal, ja, meine Zeit ist jetzt einfach hier vorbei. Und da frage ich mich auch, wie Zeit und Enden vielleicht manchmal auch Vorwände sind. Also zum einen gibt es dieses, ich fühle das richtig und es stimmt, die Zeit ist vorbei. Und zum anderen finde ich Zeit, und da du ja bei Zeitexperte bist, ist so, habe ich mich gefragt, wie Zeit als Ausrede genutzt wird häufig vielleicht auch und wie Zeit ein total schöner Vorwand sein kann, Dinge zu machen oder eben nicht.
Ja, also die Zeit ist ja so, ist ja die beliebteste Ausrede. Also ich habe keine Zeit, ist ja so, also sofort eine Lüge. Also außer ich gehe auf den Friedhof, da treffe ich dann die, die keine Zeit haben. Aber es ist eine sehr sozial akzeptierte Ausrede für was anderes. Nämlich ich habe keine Lust oder mir ist was anderes wichtiger oder ich mag dich gar nicht. Und deshalb ist es vielleicht auch bei Karrierenende, meine Zeit ist gekommen, meine Zeit ist reif. Wobei ich da ehrlich gesagt eher die Erfahrung mache, dass es viel zu selten gemacht wird, dass Leute quasi an Ämtern, an Macht, an Rollen halt festklammern und man merkt, wie war das? Ich glaube, der 87-jährige Adenauer sagte bei seinem Abtritt, also ich gehe nicht leicht, ich gehe schweren Herzens in dem Alter. Ne? Und bei Joe Biden haben wir das ja jetzt alle auch mitgekriegt, was quasi für ein öffentlicher Druck und auch für eine öffentliche Blamage quasi nötig sein musste, um anscheinend wirklich da das zu benennen. Wer da sehr innovativ war, war Papst Benedikt, der gesagt hat, so dieses Amt kann ich nicht mehr ausfüllen. Gab ja nicht viele Päpste, die zurückgetreten sind. Und meistens sieht man eher so, gab jetzt ja in der Politik hier einige Rücktritte von häufig von Frauen, die auch gesagt haben, so, ey, ich krieg das einfach nicht mehr hin, ich schaffe das nicht mehr, häufig auch eben gesundheitliche Probleme. Ich denke ja vor allem an die neuseeländische Premierministerin, Jacinda Ardern, die halt zurückgetreten ist. Und die Gesundheit ist dann häufig so ein Thema, was dafür genutzt wird. Und gut Schluss machen zu können, ist eine Kunst. Das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Also, weil das halt häufig mit Macht und Prestigeverlust und Aufmerksamkeitsverlust einhergeht. Und wenn ich darauf meine Karriere gebaut habe und das vielleicht auch noch für mein Ego ganz praktisch ist, dann lasse ich da eben ungern los.
Ja. Wir haben uns da mit dem Thema im Zusammenhang mit Sport, Profisportkarrieren schon beschäftigt. Wann hört man auf? Also du musst ja dann aufhören zu einem Zeitpunkt, wo du noch unheimlich viel machen wolltest, aber dein Körper gibt es nicht her. Oder du bist durch, dann findest du genau am Höhepunkt deiner Karriere einen tollen Absprungpunkt und kannst praktisch als strahlender Sportler beenden, oder muss es erst durch dieses Tal, dass ich schaff's nicht mehr, ich bin nicht mehr wettkampffähig gehen? Ich finde auch interessant bei diesem allgemeinen Ende in unserer Gesellschaft, dass viele andere Dinge kein Ende haben, festgeschrieben, zum Beispiel Führerschein, du darfst praktisch so lang fahren, bis du umfällst, da gibt's kein Ende, keine Altersgrenze, die wird ja auch oft eingefordert, weil Leute einfach nicht mehr fähig sind, Auto zu fahren, aber es immer noch machen. Aber wir blenden das so aus in der Gesellschaft und alles fadet so aus und irgendwann geschieht halt was Mysteriöses und dann ist zu Ende, dann ist die Person nicht mehr da.
Ja, also das Ende, mein Vater hat ja auch zwei Bücher, eins über Anfangs- und eins über Schlusssituation geschrieben, und das Anfangsbuch hat eine viel, viel höhere Auflage. Also man beschäftigt sich anscheinend auch nicht so gerne mit dem Ende.
Ja, dabei bei Filmen und, ist es ja das Ding. Du kannst ja, es gibt so viel, wo gesprochen wird über Filme, Theaterstücke, Bücher, wo man dann sagt, ja, toller Film, tolles Buch, aber das Ende, das Ende hat mich gar nicht abgeholt. Da wünschen wir uns nochmal eine richtige bombastische Closure, ein ganz befriedigendes Element muss da nochmal kommen, dass man dann das Buch gerne weglegt oder sagt, der Film war echt krass, vor allem das Ende war toll. Also.
Naja, und beim Kino ist der Eingang ist quasi pompös über den Haupteingang, und das meistens verlässt man dann den Kinosaal etwas irgendwie verstrahlt über den Fluchtweg hinten rauf, über den Notausgang. So.
So ein kleiner
Und gleichzeitig gibt es aber im Film tatsächlich ein ganz interessantes Ende-Ritual, was es meines Wissens nach in keiner anderen Branche gibt. Nämlich der Abspann ist ja schon eine Institution, wo alle Beteiligten, gibt es ja fast in keinem Projekt, dass mal wirklich alle an der Organisation beteiligten Personen und Institutionen einmal genannt werden. Und ich weiß noch, ich war früher viel im Kino, weil ich ohne Fernsehen aufgewachsen bin. Und ich habe von Anfang an dieses den Abspann sitzen bleiben und sich das angucken. Das finde ich
das Cineastenritual. Ja. Und dann haben die ersten Regisseure angefangen, nach dem Abspann nochmal irgendwas, dann kam noch eine Szene. Und dann wurde praktisch dieses Ende nochmal neu instrumentalisiert es kommt nach dem Ende, kommt noch was. Ich stelle mir so vor, jetzt bei einer Veranstaltung, bei einem Treffen, bei einem Workshop, entlässt du die Leute aus dem Raum, aber im nächsten Raum werden sie nochmal kurz gestoppt und dann kommt doch nochmal etwas. So ein stufenweises Ende. Könnte man gestalten.
Was mir gerade klar wird, und das hatte ich bisher überhaupt noch nicht, obwohl es eigentlich so auf der Hand liegt, wie wichtig das Ende auch zu sein scheint, um Menschen und ihr Werk oder etwas, was man zusammen geschaffen hat, zu würdigen. Also inwieweit ist ein gutes Ende auch Bedingung für Würde?
Ein gutes Ende würdigt, ganz klar. Ein Ende ist immer eine gute Zeit, um auch irgendwie Dankbarkeit auszusprechen, Wertschätzung auszusprechen. Und es ist ein guter Zeitpunkt, die eigene Wirksamkeit zu reflektieren, als Einzelperson oder auch als Team. Und damit betreibt man eigentlich eine lebensverlängernde Maßnahme. Weil unser Gehirn schon so funktioniert, eigentlich giert unser Gehirn nach Abschlüssen, und wir werden damit, wenn man so will, mit Neurotransmittern belohnt, die uns ein gutes Gefühl machen. Und wir kennen alle dieses gute Gefühl, wenn man irgendwie was beendet hat, und sei es jetzt, man hat irgendwie die Gartenhütte oder die Hütte im Garten fertig gebaut oder gibt seine Diplomarbeit ab oder was auch immer. Und sich diesem Gefühl der Wirksamkeit hinzugeben, da kann man sich schon ein bisschen drin baden, weil dadurch entstehen Zeitmarkierungen in unserem Gehirn und in der Rückschau kommt uns das Leben länger vor. Die Zeit dehnt sich, weil wir wirklich, ich nenne es immer Wirksamkeitsmarker hinterlassen. Und das Gegenteil davon erleben wir, wenn wir quasi irgendwie auf YouTube Shorts hängen bleiben oder TikTok oder Co. und halt ständig einen Wiederanfang haben. Ja, es wird, geht immer weiter. Es ist aber nur sehr oberflächlich. Wir sind überhaupt nicht wirksam dabei. Dann vergeht die Zeit im Erleben sehr schnell. Aber auch in der Rückschau war es eine kurze Zeit, weil wir haben überhaupt nichts bewirkt in dieser Zeit. Wir haben kein Werk gezeugt. Und deshalb, also das ist so ein Hinweis, den ich versuche schon manchmal mit meinen Teilnehmenden so zu erarbeiten. Also am Ende des Tages nicht als schuldiges Subjekt ins Bett zu steigen, sondern zu überlegen, so, klar habe ich immer mehr Dinge nicht getan, als ich getan habe über den Tag. Aber vielleicht kann ich am Ende eines Tages ein bisschen darauf blicken, so was war, was habe ich eigentlich heute bewirkt? Was sind die drei Dinge, die ich heute irgendwie gemacht habe, an die ich mich noch erinnere, um in diesem, ich wurstle den ganzen Tag und weiß überhaupt nicht, was mache ich eigentlich, um dem ein bisschen entgegenzukommen.
Ich meine, als Katholik steige ich sowieso als schuldiges Subjekt ins Bett, aber davon abgesehen, wie machst du das für dich selber nutzbar? Also welche Momente, welche Rituale markierst du über ein Jahr oder über eine Dekade hinweg, dass du eben genau diese Momente des Würdigen, des, der Dankbarkeit, der Selbstwirksamkeit markierst? Oder ist das wie bei uns Beratern so, dass man das gerne anderen Menschen beibringt, aber selbst auch hier und da eigentlich ein bisschen Unterstützung gebrauchen dürfte?
Nee, ich mache das schon. Also das, weil das tut mir total gut. Und ich mache das jeden Tag. Aber ich mache jetzt nicht mit Zimbeln und Weihrauch und mache jetzt dann ein großes Dankbarkeits- oder Wirksamkeitsritual, sondern ich habe in mir eine ganz gute Antenne, wenn ich merke, so, wann reicht's für mich? Und da weiß ich, kann ich dir gar nicht sagen oder kann ich euch nicht sagen, wo die herkommt. Aber das ist, glaube ich, mein größter eigener Schutzmechanismus. So, wenn ich, es gibt dann so einen Punkt, da habe ich dann keinen Bock mehr. Da reicht's dann einfach. Da habe ich genug gemacht, habe ich genug Kontakte gehabt, genug Zeug und so. Und dann gucke ich innerlich noch einmal so drauf, was war denn heute? Und das dauert manchmal nur eine halbe Minute oder eine Minute. Und da lasse ich so dieses Gefühl in mich einsickern und gleichzeitig ist es quasi ein Abschluss und ein Übergang dann in eine Zeit, die nicht von Erwerbsarbeit geprägt ist, sondern von was anderem.
Schön, das klingt toll. So ein kleines Ritual für dich selbst, wo du mit dir selbst nochmal kurz den zurückschaust auf den Tag.
Eine Mini-Ritual. Machst du sowas Silvester auch oder Neujahr oder Sommersonnenwende, you name it?
Also diese Zeit zwischen den Jahren, diese Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, die ist für mich so eine Zeit, auch als Familie, da machen wir tatsächlich extrem wenig, wir fahren nicht weg, sondern wir lassen, das ist so eine zeitlose Zeit für mich, die ganz wichtig ist. Da lasse ich es auf mich zukommen und gleichzeitig stellt sich eigentlich immer von alleine ein Moment ein, ein bisschen auf das Jahr zurückzublicken und das Neue in Augenschein zu nehmen. Und was sich eigentlich als ein schönes Ritual noch erwiesen hat, was aber eigentlich total banal daherkommt, wir machen jedes Jahr so einen kleinen Weihnachtskalender für die Omas, wie wahrscheinlich ganz viele in diesem Land und darüber hinaus. Und dann geht man noch einmal so die Fotos des Jahres durch. Und das ist schon auch schön, um zu sehen, so, was war eigentlich dieses Jahr? Und ich habe ganz häufig so, ach krass, das war ja hoch dieses Jahr, Wahnsinn, okay. Ich hätte gedacht, es ist schon viel länger her. Ich gehe da ganz oft mit dem Gefühl raus, so, wow, dieses Jahr ist echt viel passiert. Es war echt viel los dieses Jahr. Aber so ein positives viel. Also nicht ein zu viel, sondern es war ein Jahr der Fülle. Es gab viele schöne Momente. So, und da stellt sich dann fast automatisch so ein Gefühl der Dankbarkeit ein. Und es ist natürlich eine privilegierte Situation, ne? Also das muss man vielleicht nochmal auch als Kommentar mit dazu geben, weil ich reflektiere jetzt ja nicht drüber, wie ich meine drei 520-Euro-Jobs koordiniert habe und als alleinerziehende Person die Miete zusammenzukriegen. So, das ist im Kontext, in dem klingen jetzt die Sachen, die wir hier besprechen, vielleicht fast ein bisschen zynisch. Und dafür bin ich auch total dankbar, dass ich das so machen kann.
Ja, und gleichzeitig, was für ein Aufruf, also das wird keine erfolgreiche Kampagne, aber ein Bewusstsein, dass wir den finanziell armen Menschen in unserer Bevölkerung die Enten klauen, finde ich eigentlich eine überzeugende These.
Nicht nur das, klauen wir ihn oder nehmen wir ihn, ja. Hat viel mit würdevoller Teilhabe zu tun Aber das führt uns zu einem sehr großen anderen Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das Fass aufmachen wollt.
Nee, für mich fühlt es sich eigentlich gerade relativ rund an, ehrlich gesagt. Ich habe so ein Gefühl, echt gute Einblicke in Zeit, in den Umgang damit, in Fragen zu bekommen, in die Verbindung zwischen Enden und Würde und Wertschätzung. Und für mich ist das vielleicht viel mehr der Titel als Ende und Zeit.
Ja, ich lasse hier gerade mal den Blick nochmal so schweifen, weil wir hatten ja ein Vorgespräch und das hat relativ viel in mir ausgelöst und ich habe dann mal die Artikel und so weiter und hab mir hier lauter schöne Notizen gemacht, weil dieses Thema auch, also da sprudelt es bei mir einfach sehr schön, aber ich würde das auch teilen. Also wenn du sagst so, wir merken gerade, wie der Kairos so langsam davon huscht. Und wir sollten ihn nicht, weil wir kriegen ihn ja gar nicht zu fassen. Weil der Haarschopf ist ja vorne und hinten hat er eine Glatze. Also wenn der Augenblick vorbei ist, ist er vorbei.
Ja, und man sollte ihn auch nicht ärgern, glaube ich. Das ist auf lange Zeit auch nicht gut.
Aber wie machen wir denn jetzt Schluss?
Robert, wie machen wir jetzt Schluss?
Wir machen Schluss, indem wir froh sind, dass wir dieses Gespräch auf diesem Level so führen können und den Luxus haben, unsere Gedanken in die Richtung schweifen lassen zu können und uns auch mit diesen Themen beschäftigen wollen, weil wir sie für wertvoll und gewinnbringend halten. In einem nicht monetären Sinn, sondern bereichernd. Und deswegen würde ich sagen, herzlichen Dank, Jonas, dass du unser Gast warst bei dieser Folge im Podcast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ein interessantes und unendliches Thema, tatsächlich, die Zeit. Danke dir dafür.
Ja, gut, dass wir ein Ende finden bei einem unendlichen Thema. Und es gibt immer dieses schöne Franz-Josef-Zitat, was überhaupt nichts aussagt, Kaiser Franz Josef. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Herzlichen Dank.
Das sind meine Schlussworte. Danke euch.